Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Jarnik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der heutigen Folge. Ich habe Alet Zakarian, Rechtsanwältin aus Wien mit iranischen Wurzeln, eingeladen, um mit mir über den Iran, über den Krieg im Iran und damit zusammenhängende völkerrechtliche Fragen zu sprechen. Es ist ein wieder mal langes Gespräch geworden, aber nicht so lange wie die letzten. Und so halte ich es auch mit der heutigen Einführung. Ich werde nicht zu lange reden, sondern einfach mal sagen, Ton ab. Ich wünsche euch ein interessantes Gespräch zum Iran, zum Völkerrecht in Bezug auf den Iran. Ton ab. Alet, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Danke für die Einladung.
Darf ich dich bitten, dich ganz kurz bei den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, wer du bist und was du machst?
Ja, ich heiße Alet Zakarian. Ich bin Rechtsanwältin und zwar in zwei Ländern, einmal in Wien in Österreich und einmal in Frankreich in Straßburg. Ich bin im Iran geboren, bin aber armenischer Abstammung, also ich gehöre der christlichen Minderheit an, bin seit 1979 in Wien, war in der französischen Schule und habe eben in Österreich, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz studiert. Ein Thema, das uns, glaube ich, beide sehr interessiert, nämlich Völkerrecht und Menschenrecht und Strafrecht.
Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist aber, und du hast es schon angedeutet, die aktuelle Lage im Iran.
Ja.
Du hast ja auch gerade erst einen Artikel in der Presse veröffentlicht. Für diejenigen, die ihn noch nicht gelesen haben, ich packe ihn in die Shownotes. Was hast du denn da in Kurzfassung geschrieben bzw. argumentiert?
Es war für den 8. März und
Den Weltfrauentag?
Den Weltfrauentag, den Internationalen Weltfrauentag. Es ist auch nicht der Weltfrauentag, sondern Tag der Rechte der Frauen. Und ich möchte diesen Tag nicht mehr feiern. Ich möchte von diesem Tag einfach nichts mehr hören. Und ich habe diesen Tag einfach, ich wurde gebeten von der Chefredaktion, von der Presse, über den Iran was zu schreiben. Und es zeigt sich wie immer, dass die Revolution auch von Frauen geführt wird und in diesem Fall im Iran von vielen Frauen, die wegen einem Stück Stoff ihr Leben aufs Spiel setzen und auch niedergemetzelt wurden.
Und jetzt argumentieren ja die USA unter anderem und auch Israel unter anderem damit, dass es ihnen bei ihrer Intervention im Iran gegen das iranische Regime, eben nicht gegen den iranischen Staat als Ganzen, also nicht gegen das iranische Volk, um Menschenrechte geht. Also für mich klingt das, und das ist ja auch in der Debatte immer wieder gekommen, ein bisschen nach humanitärer Intervention, nach noblen Zwecken, wegen denen man jetzt den Iran bombardiert. Wie geht's dir damit, mit dieser Argumentationslinie? Kaufst du ihnen das ab?
Ein italienischer Journalist, ich habe das letztlich in den letzten Tagen gesehen, hat gesagt, es ist immer eine Ironie, dass die Amerikaner nach den Menschenrechten suchen und immer auf Öl stoßen. Und ich finde, das ist wirklich wahr. Alle Länder, die ölreich sind, sind arme Länder. Also die Menschen, die drauf leben, sind arme Länder. Und ich habe auch was anderes gesehen in den sozialen Netzwerken. One bad guy tells to the other bad guy, let's kill the other bad guy. So, es ist ungefähr, dass eine schlechte Mensch sagt einem anderen schlechten Menschen, lass uns den dritten schlechten Menschen umbringen. So ist auch die Lage. Donald Trump hat auch selbst gesagt, dass er, wenn das Regime bleiben soll, bleibt es halt. Ja. Also er hat auch Venezuela befreit. Wir sehen, es ist nicht sehr viel daraus geworden. Und auch die Geschichte der Vereinigten Staaten zeigen uns. Also ich bin da leider ein bisschen skeptisch, obwohl ich hier als Völkerrechtlerin spreche. Mit meinem Herzen bin ich natürlich, soweit man froh über einen Tod eines Menschen sein kann, war ich erleichtert. Und ich habe an meine Eltern gedacht, als Ali Khamenei so eben umgebracht wurde. Aber ich habe meine Befürchtungen, dass sich nichts ändern wird.
Was genau hast du denn gedacht?
Ich habe mir gedacht, super, ich werde mein Geburtsland wieder sehen. Das letzte Mal, wo ich es gesehen habe, war ich 5 Jahre alt und ich werde wieder hingehen. Ich darf nicht hingehen. Mein Vater war gegen das Regime, wie so viele andere. Und deswegen war absolutes Einreiseverbot für die ganze Familie. Also dementsprechend habe ich mir sehr persönlich als persönlich gedacht. Aber dann kam natürlich die Völkerrechtlerin sofort wieder zum Vorschein. Und da ist der Pessimismus auch eingefallen, weil weder Trump noch Netanyahu sind Menschenrechtler, mild ausgedrückt.
Gleichzeitig, wie du ja sagst, bist du sicher nicht alleine damit, dass viele Menschen im Iran sich gedacht haben, es ist nicht schade um ihn, ganz im Gegenteil. Man hat auch gelesen von vielen Menschen, die sich gefreut haben, sowohl im Inland als auch im Ausland. Heiligt der Zweck manchmal die Mittel?
Weiß ich nicht. Die Iraner haben eine, sag ich mal, eine mythologische Figur in dem wunderschönen Buch, das ist Shahnameh, Bücher der Könige. Und diese mythologische Figur, die sie ziemlich viel rausgebracht haben, heißt Sahak. Und Sahak war ein König und ein Dämon kam zu ihm und hat ihm gesagt, ich gebe dir Macht, aber dafür kriegst du auf deinen Schultern zwei Dämonen. Und er musste sie füttern. Also immer wieder mit jungen, frischen Menschen. Und er hat Generationen also eben gefüttert, bis er der Held gekommen ist und eben ihn umgebracht hat. Das war eben diese Sage, die sehr jetzt in den Medien war. Ich habe auch in meinem Artikel die Sage von Medusa verwendet. Medusa hat ja zahlreiche Schlangen im Kopf und es wurde eine Schlange abgeschlachtet, aber die wächst nach. Und wir haben gesehen, es ist der Sohn von Ali Khamenei, der jetzt ernannt wurde. Also man muss es in den Kopf abschlagen. Will man den Kopf abschlagen? Weiß ich nicht.
Nennt man ja auch so Enthauptungsschlag. Genau. Aber wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass solche Enthauptungsschläge nicht dazu führen, dass Regime zusammenbrechen, dass Regime sehr unabhängig sind von einzelnen Führern, selbst wenn sie noch so charismatisch oder noch so mächtig sind und dass wie bei einer Hydra immer ein neuer Kopf nachwächst. Mhm. Jetzt ist es ja sogar so, dass der neue Kopf der Sohn des alten Kopfes ist und ein Hardliner ist und die Zeichen nicht auf Reformen stehen, sondern wie er Trump selbst gesagt hat, es sogar so danach aussieht, dass der, der jetzt an der Macht ist, genauso schlimm ist, wenn nicht schlimmer als der, der davor an der Macht war.
Genau. Ich versuche es aber trotzdem positiv und optimistisch zu sehen, wenn wir schon bei Mythen sind oder Images, wie eine Zwiebel. Wir Zwiebeln, wir haben den einen Kopf abgeschlagen, wir haben diesen Kopf abgeschlagen. Also die Leute haben ja zahlreiche Revolutionen gemacht. Es rückt eine zweite Reihe vor und es kann sein, dass die zweite Reihe geschwächt ist. Und man muss auch verstehen, dass die Korruption so enorm, enorm hoch ist im Iran. Das wird auch von innen ausgehöhlt. Und dementsprechend sind auch zum Beispiel im Bazar die sehr, sehr pro-Regime, also Geschäftsleute, fangen auch an zu sagen, ja, wir schaffen es nicht, ja, wirtschaftlich nicht. Auf der anderen Seite hast du auch einen absoluten Wassermangel. Ja, der Iran verkauft sein Wasser und die Bevölkerung, auch der Iran, Teheran, war ja vor dem Ausdursten. Du hast eine schmutzige Luft im Iran. Also du hast nicht nur ein politisches Problem, du hast auch ein wirtschaftliches, ein Umweltproblem und das schwächt auch das Regime von innen.
Wie geht's dir als Völkerrechtlerin damit, wenn, und das wird ja mir auch oft gesagt, wenn ich verweise auf das Gewaltverbot, wenn du das Argument hörst, dass das Völkerrecht so wie es jetzt ist, darauf hinausläuft, dass auch brutale Diktaturen geschützt sind, weil das Gewaltverbot ja Staaten schützt, unabhängig davon, wie sie verfasst sind und unabhängig davon, wer an der Macht ist.
Ja, und die Personen, die das sagen, haben auch teilweise recht. Mir geht es davon vielleicht, dass jetzt endlich Zeit wäre, aufzuwachen. Die Vereinten Nationen sollen aufwachen. Es sollte eine Revolution nicht nur im Iran kommen, es sollte eine Revolution innerhalb der Vereinten Nationen sein, es sollte zu einer Revolution kommen innerhalb der EU, weil ich wirklich an die EU glaube. Wir reden von den ältesten Demokratien, die selber so viel erlebt haben. Und vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, nicht nur an die Wirtschaft zu denken, nicht nur zu denken, wo sind meine wirtschaftlichen Interessen, wie manche EU-Länder es machen, sondern eben an die Rechtsstaatlichkeit, an die Demokratie und eben eine Revolution zu zeigen, so geht es nicht. Ja.
Also auch eine rechtliche und moralische Revolution. Absolut. Weg von wirtschaftlichen Interessen, weg von harter Geostrategie hin zu, was wollen wir eigentlich, wen wollen wir unterstützen, wen wollen wir nicht unterstützen?
Genau, aber Sanktionen haben wir gesehen, das haben wir vor allem im Irak zum Beispiel gesehen, bringen nicht. Die Bevölkerung wird geschwächt. Aber man muss solche Regime in die Knie zwingen. Aber ich befürchte, dass wir hier in einer gegenseitigen Entwicklung sind. Ja? Weil Trump ist ein... Was hat sein Außenminister gesagt? He's the sheriff in town. Also er ist ein Diktator. Er schießt auf seine eigene Bevölkerung. Er fragt nicht dem Kongress oder dem Senat, wenn er was macht. Er hat ja den Kongress nicht benachrichtigt, als er Venezuela angegriffen hat. Er hat den Kongress nicht benachrichtigt, als er Iran angegriffen hat. Also innerhalb seines Landes tut er hier nicht die ganzen Checks and Balances, wie es im amerikanischen Recht heißt, also respektieren. Sogar beim zweiten Irak-Angriff hat George W. Bush Kongress Zustimmung geholt. Und er ist ein Straftäter. Er wurde mehrmals verurteilt, also sogar Sexualstraftaten. Jetzt hat er zahlreiche andere Straftäter amnestiert. Also er ist ein Straftäter. Und das ist das nächste Problem. Und dann haben wir den Netanyahu, der auch den Trump vor Tatsachen gestellt hat und sagt, so, ich greife an, du hast auch anzugreifen. Ja, die Israelis, also die israelische Bevölkerung, nennen ihn ja ihren Prime Minister, ihren White Crime Minister, weil er innerhalb von Israel zahlreiche Korruptionsaffären hat und außerhalb, natürlich ist der internationale Strafgerichtshof, hat ja ein Strafmandat gegen ihn. Also das sind keine sauberen Westen, würde ich sagen. Und diese Menschen helfen den Iranern in keinster Weise. Also das ist leider eine Tatsache.
Wie könnte man dem Iran denn helfen? Weil wir wissen so nicht. Wir wissen, Regime Change aus der Luft durch Luftangriffe funktioniert nicht. Wir wissen, die USA sind sehr schlecht darin, funktionierende Demokratien aufzubauen. Das haben wir im Irakkrieg, nach dem Irakkrieg, bei der mehrjährigen Besetzung des Iraks gesehen. Und wir wissen auch, wie du auch schon angesprochen hast, dass Sanktionen nicht helfen, sondern die Bevölkerung am härtesten treffen und oft auch dazu führen, dass Regime dann einen anderen Schuldigen haben bzw. von sich ablenken können. Also auch Saddam Hussein hat ja dann sagen können, schaut her, die Welt ist gegen uns und wenn es euch schlecht geht, dann ist das nicht wegen mir, sondern wegen der bösen Staatengemeinschaft oder genau genommen wegen den bösen USA und deren Sanktionen. Also auch das wissen wir aus der Geschichte. Also wir wissen, wie es nicht geht. Jetzt Die große Frage, wie geht's? Oder was glaubst du, wie es geht? Wenn du einen Wunsch frei hättest.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, also natürlich mit rechtlichen Mitteln. Ja, ich meine, wenn ein iranischer Repräsentant in Genf kommt, muss er verhaftet werden im Namen der universellen Gerichtsbarkeit. Man muss Regimegegner einfach, wenn sie den Fuß außerhalb von Iran setzen, verhaften. All diese Gegner haben enorm viel finanzielle Mittel aus dem Land rausgebracht. Diese Mittel müssen einfach eingefroren werden. Man hat es ja bei Wladimir Putin gemacht. Warum nicht hier in dem Regime? Auch in Wien gibt es zahlreich Regimebefürworter, die hier enorme Vermögen haben. Also dass Österreich zum Beispiel auch eben Mittel einfach einfriert. Ja, und ich weiß es nicht. Ja, der Bevölkerung aktiv helfen, selber ihre Revolution durchzuführen. Ich weiß aber nicht, mit welchen Mitteln. Ja, mit Geheimdiensten und so, dann kommen wir wieder zu den alten Hollywood-Filmen und zu der alten Geschichte vom Iran, ja, dass die CIA irgendwelche Regime wie den Mossadegh stürzt. Ich bin da auch ziemlich zu Ende mit meinem Latein, aber diese zwei, sagen wir mal, wirklich realistischen Argumente hätte ich.
Wenn wir schon beim Thema Frauenrechte sind, wir sehen ja, dass der Iran einmal mehr von Männern kontrolliert wird, weiterhin von Männern kontrolliert wird, so wie es aussieht. Du hast ja, wir haben ja darüber schon mal gesprochen, einen anderen Vorschlag für einen weiblich geführten Iran. Ja. Kannst du den Hörerinnen und Hörern ein wenig ausbreiten?
Lieben gern. Viele reden von Reza Pahlavi. Ja, warum nicht? Ich finde aber, die Frauen haben die Revolution begonnen und sie haben die Revolution durchgeführt. Und es ist Zeit für eine richtige Demokratie. Und ich würde ein Triumvirat oder ein Triummulirat, wie es heißen würde, vorschlagen, und zwar aus drei Frauen. Die erste wäre Shirin Ebadi, Friedensnobelpreisträgerin 2003, die jetzt im iranischen Exil lebt. Sie ist Juristin, also sie war Richterin. Sie wurde vom Richteramt enthoben, weil das Regime erachtet hat, dass Frauen nicht keine Richterinnen sein können. Sie hat dann als Anwältin weitergemacht und ist dann nach ihrem Friedensnobelpreis dann in den Exil gewandert. Die zweite ist Narges Mohammadi. Die ist Friedensnobelpreis 23 und die ist derzeit im Gefängnis. Ich glaube, 13 Mal wurde sie verhaftet. Sie wurde zu 31 Jahren Haft verurteilt und 154 Peitschenhieben. Gesundheitlich ist sie angeschlagen und sie ist in Einzelhaft. Aber sie schreibt weiter aus der Einzelhaft und kämpft auch. Und die dritte ist auch eine Rechtsanwältin, die heißt Nasrin Sotoudeh und die war auch im Gefängnis, jetzt derzeit nicht. Ihr Mann ist stattdessen im Gefängnis. Sie wurde verhaftet, weil sie Frauen verteidigt hat, die ihnen kein Kopftuch getragen haben. Und ja, sie wurde der Prostitution bezichtigt. Also diese drei Damen, finde ich, wären mal eine wirkliche Revolution, weil wieder Männer ans Werk, daran glaube ich nicht, die Männer schaffen es nicht. Wie wäre es, wenn wir wirklich drei Frauen ans Werk lassen? Klingt utopisch, ich finde es nicht. Das wäre mein Vorschlag.
Ich bin kein Iran-Experte, aber der Gedanke, dass der Sohn vom Schah, der in jungen Jahren das Land verlassen hat, dann als Heilsbringer zurückkehren soll, ich halte den für typisch westlich auch. Also ich habe echt das Gefühl, gerade in den USA, auch in Europa, der Diskurs ist dieses, ja, der war ja so ein Modernisierer, also der Vater und der Sohn wird das auch sein. Und das Zweite, was ich da ein bisschen sehe, ist diese Sehnsucht nach Diktatoren, beziehungsweise so eine Diktatoren-Nostalgie. So der eine starke Mann, der das Land zusammenhält. Genau. Aber wenn das funktioniert hätte, dann hätte es ja 1979, also die Revolution, nicht gegeben.
Absolut. Es gibt einen, der versucht hat, ein Schweizer Modell reinzubringen, er ist Mossadegh. Der wurde 1953 eben von der CIA und von der Anglo-American Oil Company, also das wir jeder kennt, den British Petroleum, BP, gestürzt, weil er einfach auf die Idee gekommen ist, wir sitzen ja eigentlich auf Öl, warum nehmen sie sich da gratis alles raus und das Öl gehört uns und komischerweise ein Völkerrechtler und wurde er gestürzt, ja, und der Schah kam nachher. Also und Mossadegh war ein sehr gebildeter Mann und er hat einfach für sein Volk, er wurde demokratisch gewählt. Also die Möglichkeit besteht und das Volk kann bestehen und man muss auch verstehen, es gibt sehr, sehr viele politische Strömungen, weil es ja noch ein Vielvölkerstaat ist, der Iran. Es gibt eine linke, es gibt wirklich linke Strömung, es gibt die Kurden, es gibt die Balutschen, es gibt sehr, sehr viele und also man müsste wirklich so ein, wirklich wie die Schweiz vielleicht, so einen Vielvölkerstaat so hinstellen können. Das müssen sie aber selber ausmachen und ihnen jetzt wieder jemanden reinzustellen, ist wie sie, als ob sie kleine Kinder wären und das sind Iraner sind. Sie sind sehr, sehr gebildet und politisch leider sehr, sehr gebildet, ja, aus ihrem Schicksal heraus.
Nein, das leider wahrscheinlich deshalb, weil wir haben das im Vorgespräch ja kurz miteinander besprochen, deswegen kurz als Klarstellung für die Hörerinnen und Hörer. Ich selbst, und ich glaube, du hast mir da auch zugestimmt, glaube, dass wenn ein Volk so durchpolitisiert ist, dass das ja oft auch bedeutet, dass was im Argen liegt. Genau. Weil wenn ein Land gut funktioniert, dann haben die Leute ein geringeres Interesse an Politik oder zumindest reden sie nicht ständig und so viel darüber, weil es im Großen und Ganzen ja funktioniert. Und dass der Iran so durchpolitisiert, hyperpolitisiert ist, dass jeder eine politische Meinung hat und auch jeder viel über Politik weiß und sich intensiv damit beschäftigt, zeigt ja, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja. Das ist das. Bei uns war jedes Mittagessen, Abendessen eine politische Diskussion mit meinen Eltern. Das wird uns in die Wiege gelegt. Also bei mir doppelt, als Armenierin wegen dem Völkermord und auch noch Iran. Also mein Vater hat die BBC dauernd und andere, also das war vor 30, 40 Jahren, ja. Also Internet hat damals nicht existiert. Und er hat alle Zeitungen, alle Medien, so gut es ging, versucht, immer wieder zu sehen, wie es dem Iran ging. Und immer wieder habe ich das gehört, ach, wir werden schon erleben, dass dieses Regime fällt. Ja. Wir warten immer noch drauf. Meine Eltern gibt es leider nicht mehr, aber wir warten immer noch drauf. Ja. Und das ist jetzt diese Hoffnung, dass es vielleicht doch kommt. Es ist ein sehr schlechter Zeitpunkt, weil Amerika sollte helfen. Aber Amerika hat wirklich nicht den Präsidenten, der dafür die Ohren hat. Ja, also, aber es gibt keinen guten Zeitpunkt. Und die Leute müssen raus und man muss verstehen, dass sie einfach mit ihrem Leben bezahlen. Also wirklich fast jede Familie hat, glaube ich, jetzt in den ganzen Städten jemanden verloren. Und iranische Familien sind groß, ja. Aber es ist wirklich, ich habe mir Sachen angehört, wie jede trägt schwarz auf der Straße. Es ist eine furchtbare Situation. Aber noch einmal, die Bevölkerung als wie ein Kleinkind zu behandeln und sagen, wir bringen euch jemanden, wir katapultieren euch jemanden, der in Amerika gelebt hat seit 47 Jahren, das ist auch vielleicht nicht gut. Ja? Vielleicht mal übergangsweise eventuell, aber da sollte er wirklich sehr, sehr restriktive Kompetenzen haben und nicht irgendwelche Verträge zu schließen mit Amerika oder mit anderen Ländern, dass er wieder Öl und Gas, weil Gas ist ja sehr, sehr wichtig im Iran. Er ist ja, glaube ich, der zweite Produzent. Also in der Hinsicht wäre es wichtig, ja. Aber vielleicht kann er und bringt ein bisschen auch einen Frieden, weil die ganze Region, es ist sehr, sehr gefährlich für die ganze Region dort. Weil Iran beutet ja sein eigenes Volk aus, damit er Schiiten und Milizen in anderen Ländern wie Syrien oder die Hisbollah und so weiter finanziert, ja. Und da könnte es sein, dass es große, große Probleme gibt. Und Saudi-Arabien möchte auch nicht, dass alle Sunniten, also Saudi-Arabien ist ja sunnitisch, die Iraner sind Schiiten, dass noch mehr schiitische Macht reinkommt. Ja. Und Israel, weiß ich nicht, ob es auch gut und vorteilhaft für Israel wäre. Israel hat natürlich, es besteht immer die Gefahr bei Israel, Israel möchte ja immer die Länder sprengen. Und das wäre ein Problem für den Iran. Weil Iran unter Anführungszeichen wegen, weil es so ein Vielvölkerstaat ist, könnte man sprengen.
Aber was meinst du mit sprengen?
Dass man kleine Länder macht. Dass man einfach sagt, in Iran gibt es nicht mehr. Es gibt ein Kurdistan, es gibt der türkisch sprechende Teil, geht zu Aserbaidschan. Also man kann da sehr viel machen, ja. Aber die Iraner lieben ihr Land. Also sehr sie das Regime hassen, sie lieben ihr Land. Und das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber das würde sehr viele sehr viel Gewalt und eventuell irgendwelche Kriege anzetteln, die wirklich gefährlich wären für die ganze Region.
Ich fand es ja interessant, dass Netanyahu in seiner Rhetorik immer wieder appelliert hat an das iranische Volk und auch darauf verwiesen hat, dass das iranische Volk neben dem jüdischen Volk eines der beiden in der Region ist, das eine lange, ruhmreiche Geschichte und eine große Kultur hat.
Ja.
Also so ein bisschen dieser israelische Patriotismus bis Nationalismus, der den iranischen versteht und versteht wie kein anderer. Und gleichzeitig habe ich aber jetzt nicht das Gefühl gehabt, als jemand, der das von außen beobachtet hat und auch mit vielen Menschen versucht hat zu sprechen aus dem Iran, dass das verfängt. Also dass man auch weiß, dass das von ihm teilweise so gesagt wird, aber dass das eigentlich recht plump ist, dieses ihr seid so toll, wir sind so toll, wir könnten gemeinsam so toll sein.
Ja, also da bin ich bei dir. Also ob er ehrlich ist, glaube ich das nicht. Obwohl man da bis heute ist eine der größten jüdischen Communities im Iran. Also das wissen viele nicht, aber der Iran hat auch diesen Talent, also auch, dass er seinen Minderheiten immer viele Rechte gibt. Ja, wir als armenische Minderheiten hatten zahlreiche Kirchen, zahlreiche Schulen, wir sind im Parlament, wenn man das Parlament nennt, vertreten und die jüdische Community auch. Ja. Also das Nebeneinanderleben von zahlreichen Minderheiten ist wirklich im Iran, das ist Teil des ADN, sage ich mal, vom DNA, Entschuldigung, ADN ist Französisch, Teil des DNA von den Iranern, ja. Aber Israel, also ich traue dem Netanyahu nicht, also in der Hinsicht.
Vielleicht ein bisschen noch, wenn wir schon bei dem Thema sind, zur Lage der Frauen im Iran beziehungsweise den Frauenrechten im Iran. Wir missverstehen ja manchmal oder wir können manchmal uns gar nicht ausmalen, wie die rechtliche und auch faktische Behandlung von Frauen im Iran aussieht. Das eine, was alle wissen, ist das Kopftuchgebot, der Kopftuchzwang. Aber da gibt es ja noch ganz viel Juristisches, wo Frauen schlechter gestellt sind. Hast du da ein paar Beispiele?
Ja. Es ist nämlich eine systematische Diskriminierung. Also wenn wir hier reden, weil man muss so verstehen, dass in Europa, wenn man sagt, Frauen werden diskriminiert, sie werden im täglichen Leben diskriminiert, aber auf dem Papier, wenn man damit zu Gericht geht, hat man gute Chancen zu gewinnen, weil eben das Gesetz die Gleichberechtigung eben garantiert. Aber im Iran haben wir kodifiziertes Recht, dass Frauen diskriminiert. Zum Beispiel eine Tochter erbt die Hälfte von einem Sohn. Wenn eine Frau vergewaltigt wird und sich wehrt und ihren Vergewaltiger umbringt, also in Notwehr, wird sie gehängt. Wenn sie eben vor Gericht beweisen möchte, dass sie vergewaltigt wird, muss sie einen Mann als Zeugen bringen oder zwei andere Frauen. Es gelten keine eben im Privatrecht. Sie bekommt weniger eben erbrechtlich gesehen als eben ihre männlichen Geschwister, sage ich mal. Und in der Scheidung, ein Mann kann sich einfach scheiden lassen. Einfach, er sagt dreimal das Wort auf Arabisch, glaube ich, Talauch, Talauch, Talauch. Und die Scheidung ist vollzogen. Eine Frau muss vor Gericht und beweisen, dass der Mann Alkoholiker ist oder impotent. Also für sie ist es viel schwieriger. Also es ist kodifiziertes Recht, wo Frauen benachteiligt werden.
Oder kodifiziertes Unrecht.
Genau, kodifiziertes Unrecht, schön gesagt.
In dem Zusammenhang vielleicht noch eine andere Frage. Wir haben da jetzt unterschiedliche Angaben dazu, wie viele Menschen getötet wurden. Ich möchte mich auch gar nicht einlassen auf Zahlenspiele, wie viele tausend, weil jeder Einzelne ist zu viel.
Ja.
Jetzt wird aber auch immer wieder argumentiert, man müsse ja hier militärisch einschreiten. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin zurück. Aber gleichzeitig kann man es ja immer noch schlechter machen. Also ich habe erst vor kurzem einen Artikel gelesen und auch versucht, ein bisschen die sozialen Netzwerke zu durchforsten nach Nachrichten von Menschen und Botschaften von Menschen, die wirklich vor Ort leben. Und was bei mir sich so festgesetzt hat, war ein Post, glaube ich, wo eine Frau gesagt hat, es ist das eine, wenn man sich wünscht, dass diese Menschen bombardiert werden, dass sie wegkommen. Aber es ist was anderes, wenn die Bomben neben dir, neben deinem Haus einschlagen, weil du nun mal in der Nähe von einer Militärinstallation lebst oder von einem Büro, wo Regimeangehörige leben. Also wir von außen denken uns ja einfach wegbomben mit Hochpräzisionsangriffen, aber die, die das erleben, sehen das ja gänzlich anderes. Hast du ein bisschen Einblick darin oder hast du ein bisschen durchforstet, was die Rückmeldungen von Menschen sind, die unmittelbar betroffen sind, die sich das nicht aus der Ferne ansehen und sagen, ja, bomb mal ein bisschen weg, wie bei einem Videospiel, so wirkt es auf mich nämlich manchmal, sondern die das spüren und sehen, was es bedeutet, in einem Krieg zu sein und als Land angegriffen zu werden.
Die Iraner lieben ihr Land. Es ist ein vielvölkerstaat Staat, also die Iraner lieben zutiefst ihr Land. Ja? Und es ist auch deswegen, weil es so lang geblieben ist, weil Iraner das Regime hassen, aber ihr Land lieben. Aber dieses Regime ist so heimtückisch, sie haben es geschafft, in Krankenhäusern und Schulen sich zu verstecken und ihre Bomben zu verstecken. Also ist das Bomben auch nicht so einfach, weil wenn man eben sagt, da ist natürlich, wo der Khamenei gestorben ist, das war ein enormer Komplex. Er ist kurz aus seinem Bunker raus und das haben die Israelis, glaube ich, erfahren und dann geschossen. Aber das sind ganz wiefe, sage ich mal, furchtbare Menschen, die es schaffen, sich in der Zivilbevölkerung runterzukriegen. Man muss die Zivilbevölkerung umbringen, damit man sie trifft, ja, und das wissen sie auch. Und für uns sind es Casualties, 20 Leute, 30 Leute, 30.000, man kann sich das nicht vorstellen, aber wenn jeder Iraner kennt jemanden, der gestorben ist, jeder Einzelne, jeder trägt schwarz auf der Straße. Es wird auf der Straße, was wir gehört haben, nicht geredet, man macht schnell seine Sachen und geht wieder nach Hause. Die Lage ist wirklich, wirklich dramatisch und ich würde sagen, jeder ist depressiv geworden einfach, ja, jeder weint. Und man kann sich das nicht vorstellen, weil es gibt auch wirklich in diesem Seite, es ist ausweglos, ja. Reza Pahlavi sagt, noch nicht auf die Straße gehen, geht's auf die Straße. Ich finde es immer ein bisschen, man bittet die Leute, vors Messer zu gehen. Ich würde dir fast sagen, viele gehen aufs Messer, damit sie sich opfern, sich damit vielleicht dieser Regime wegkommt, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Antworten.
Seit wann bist du nicht mehr im Iran gewesen?
Genau wie der Reza Pahlavi, seit 47 Jahren.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Wenn ich mich richtig entsinne, müsste das wirklich genau zur gleichen Zeit gewesen sein. Jetzt ist das
viel älter, aber ja.
Selbstverständlich. Hm? Jetzt ist ja das große Problem bei Pahlavi, das ist erstens der Sohn von einem anderen Diktator und zweitens jemand, der den Großteil seines Lebens in den USA verbracht hat. Und wenn man ihn zum Beispiel theoretisch an die Macht zurückbringen würde, hätte er, und das weiß man auch aus den Untersuchungen zu Regimewechseln, die von außen herbeigeführt wurden, immer diesen Geruch eines US-amerikanischen Vasallen, einer US-amerikanischen Marionette.
Ja.
Dass man sagt, welchen Bezug hat denn der noch überhaupt zum Iran? Auch bei dir, wenn ich jetzt kritisch mir
natürlich vorstelle,
ich bin ein Iraner oder wo auch immer und denke mir, ja, aber du warst ja schon ewig lang nicht mehr da. Was weißt du schon? Und jetzt kommst du da von außen oder eben Pahlavi von außen und will uns die Welt erklären, aber der ist doch viel mehr US-Amerikaner als Iraner.
Ja, wie ich eben viel mehr Österreicherin bin als Iranerin, natürlich. Auch wenn ich Persisch spreche, man merkt sofort an meinem Akzent, ja, ich habe auch die letzten Wörter, die hip sind, natürlich nicht, ja. Reza Pahlavi hat ein 180-seitiges Schreiben, in dem er sagt, was er alles machen würde und ich finde, es fehlt sehr viel. Als was will er zurück? Als König oder als Premierminister? Das würde sich mal ändern. wenn er als König zurückfindet, finde ich das wahnsinnig. Wir wiederholen wieder die Geschichte. Das geht doch nicht, ja. Als Premierminister, nun, da müsste er wirklich viele Frauen in seiner Regierung haben, wie ich schon gesagt habe. Und das Gute an einem Premierminister ist, er wird gewählt und er wird abgewählt, wenn er schlecht ist, ja. Und für mich, jemand, der 47 Jahre seinen Fuß nicht reingesetzt hat, er hat gesagt, er ist Amerikaner, er ist pro-Israeli, was gut oder schlecht sein kann, ja. Er möchte ja nur zur Demokratie überhelfen. Und da finde ich auch viele Diaspora-Iraner, es gibt viele Diskussionen und Streitereien. Eine sagen ja, die anderen sagen nein. Ich sage, das ist Teil der Demokratie. In einer Demokratie haben wir Linke, Rechte, Konservative und so weiter, die einen Parlament bilden. Und vielleicht ist das, sollte man das den Iranern überlassen und sie nicht wie unmündige Teenager behandeln, ja? Das Regime macht das ja schon, dass man ihnen den Leuten sagt, wie sie sich anzuziehen haben, wann sie rauszugehen haben, was sie zu essen haben. Das macht man ja derzeit. Dass man ihnen nur den Kopftuch abnimmt und sagt, ich habe für euch beschlossen, das sollte man nicht machen. Ja? Also er sollte vielmehr sagen, ich gehe nicht mehr als König, aber vielleicht ist er eine internationale Figur, vielleicht ist auch die Welt und die internationale Gemeinschaft wichtig, dass man jemanden kennt, der reingeht. Und er sagt, er ist nur 18 Monate dort. Nach 18 Monaten sollte er dann abdanken. Und während diesen 18 Monaten darf er nicht die Befugnis haben, irgendwelche Verträge mit anderen Staaten zu schließen, um den Erdöl, um den Gas, um die ganzen Schätze vom Iran einen neuen Deal zu machen. Das würde das neue Parlament machen oder der neue Premierminister. Und ja, also Könige auf Könige. Ich habe also in Frankreich studiert und ich war in der französischen Schule. Revolutionen haben die auch gemacht und ihre Könige abgeschafft. Und wir wissen auch, wir sehen auch, wie die Könige derzeit in Europa sind. Es hängen sehr viele, wie soll ich sagen, Skeletons in der Closet, sei es in England mit Prinz Andrew, mit den Epstein-Finds oder in Norwegen mit dem Sohn der Königin und so weiter. Also majestätisch ist das nicht. Das brauchen wir nicht in 2026 als Premierminister für eine bestimmte Zeit und wo er nachher abdankt. Aber warum nicht?
Völkerrechtlich, weil du eben die Ressourcen angesprochen hast, gilt ja das Prinzip der ständigen Souveränität über die eigenen Bodenschätze, also Permanent Sovereignty over Natural Resources und auch andere Ressourcen. Jetzt sieht es aber nicht danach aus, dass die USA an diesem Konzept sonderliches Interesse haben, beziehungsweise es überhaupt kennen. Im Moment sieht es für mich so aus, dass die USA an Deals denken oder, das ist eine Theorie, die der Ezra Klein in seinem Podcast ventiliert hat, sich denken, wenn wir die Führungsriege ausschalten, also sogar töten oder entführen und vor Gericht stellen, dann haben diejenigen, die nachrücken, so viel Angst, dass sie schon das tun werden, was wir von ihnen wollen. Ist jetzt nur eine Theorie. Ich glaube nicht, dass der Sohn von Khamenei so viel Angst hat, dass er sich von den USA alles diktieren lässt. Man weiß auch aus der Kriegsforschung, aus der Forschung zu Regime Change, dass ganz im Gegenteil, neue Machthaber dann erst recht repressiv werden gegenüber der eigenen Bevölkerung und erst recht widerwillig sind gegenüber anderen Staaten, weil der Mann hat ja seinen Vater, wenn auch krebskrank, aber dennoch verloren. Und sein Vater wurde ja auch noch zu einer fast schon mythologischen Figur für viele. Ein Märtyrertod. Man hat ihm das Geschenk gemacht, dass er nicht elendiglich an Krebs zugrunde gegangen ist, sondern für so einige zumindest als Held, der sich mutig den USA gestellt hat und von ihnen getötet wurde und nicht eines biologischen Todes gestorben ist, obwohl er eben schon so hoch betagt war. Genau. Der langen Rede kurzer Sinn, es sieht ja, auch wenn wir jetzt diese schöne theoretische Debatte führen, eigentlich nach was ganz anderem aus, dass der Iran weiter weg ist von der Demokratie als, ich will nicht sagen je zuvor, aber als seit langem und dass es eigentlich eher danach aussieht, dass die USA da nicht mal selbst einen richtigen Plan haben, was sie eigentlich wollen.
Genau, die USA haben keinen Plan. Israel hat einen Plan, die USA haben überhaupt keinen Plan. Und kurz auf Khamenei zurückzukommen, ich hätte es so begrüßt, sie haben es ja in Venezuela geschafft, Maduro festzunehmen. Sie hätten Khamenei vielleicht auch festnehmen sollen, aber und vor dem Internationalen Strafgericht. Aber das Problem ist, dann kreieren sie sozusagen eine Art Case Law und der nächste wäre ja der Netanyahu. Also es ist einfach, jemanden so umzubringen und die Sache ist geregelt, was ich als Jurist immer ganz furchtbar und erbärmlich finde, weil es gibt Gerichte und das ist für mich mittelalterlich. Das ist genauso, wie der iranische Regime einfach junge Leute erhängt oder umbringt, ja. Aber Khamenei, ja, ist zum Märtyrertum aufgestiegen und der Sohn, ja, der wird noch stärker, finde ich, regieren. Aber wir müssen uns ein bisschen die Region anschauen, ja. Weil der Iran hilft ja den Hezbollah und die sind im Libanon und dann versucht Israel eben den Libanon anzugreifen. Israel ist ja auch zum Beispiel in Aserbaidschan sehr stark, hat die Drohnen dort und jetzt hat Iran Aserbaidschan angegriffen. Also das Problem ist, dass wirklich ein flächendeckender Konflikt in diesem Fall wirklich, wirklich katastrophale Folgen haben könnte. Und ich vermute auch, dass man vielleicht den Iran nicht wirtschaftlich stärken möchte, weil die iranische Bevölkerung eine sehr junge Bevölkerung ist und eine, was man eben nicht glauben kann, kaum glauben kann, weil es sehr viele Privatuniversitäten gibt, eine sehr gebildete Bevölkerung. Sie haben sehr, sehr viele Ideen und wenn sie wirtschaftlich blühen würden, wäre es wirklich eine Konkurrenz für Saudi-Arabien, für die Emirates, wirtschaftlich gesehen, und es wäre wirklich eine Konkurrenz, weil ich würde fast sagen, 80% der Iraner sind noch religionslos. Also für sie ist Religion wirklich zweitrangig. Und es wäre ein tolles Eldorado, wenn man Iran lassen würde. Ja.
Jetzt stelle ich dir die Gretchenfrage. Mhm. Wie hältst du es mit der Religion und damit einhergehend auch mit der Identität? Weil du hast vorhin schon gesagt, einerseits Armenierin, andererseits aus dem Iran, Frau auch noch, ja. Die, wenn du im Iran leben würdest, systematisch und gesetzlich diskriminiert werden würde. Also, wie hältst du es mit der Identität und mit der Religion persönlich?
Ah, schwer. Ich habe auch als Völkerrechtlerin, deswegen habe ich auch Völkerrecht studiert. Als Armenierin ist der Genozid. Meine Vorfahren kommen aus Artsach, also aus Bergkarabach, das jetzt Aserbaidschan still eingenommen hat und einfach die Leute dort rausgeflohen sind. Also das war völkerrechtlich gesehen für mich sehr, sehr schwer. Da habe ich auch im Standard dazu einen Artikel geschrieben. Der Iran hat aber die Armenier größtenteils wirklich willkommen geheißen. Sie sind vom 6. Jahrhundert dort. In Isfahan und auch in Teheran und auch in Tabriz. Also wir haben Kirchen, Schulen, also die christliche Minderheit, die wir sind, lebt sehr wohl dort. Neben einer, und das ist noch ironischer, anderen Minderheit, die größte Minderheit ist in diesem Teil der Region, nämlich die jüdische Minderheit. Es gibt sehr, sehr viele jüdische Iraner im Iran und die sind Iraner, wird auch respektiert. Iran ist ein Vielvölkerstaat, ja. Es ist schwer und ich war 5 Jahre alt, als ich hergekommen bin und Österreich ist ein Teil meine Identität und ich würde auch fast sagen Frankreich, weil ich habe auch sehr, sehr viel Zeit in Frankreich verbracht. Also ja, das sind 4 Länder, sehr wunderschöne Länder und eben völkerrechtlich sind 2 derzeit geht es nicht sehr gut.
Und Identitäten müssen einander ja nicht ausschließen, ganz im Gegenteil, man kann ja mehrere Identitäten gleichzeitig haben. Stichwort Völkerrecht noch ein letztes Mal. Mhm. Ich selbst spüre ja auch, dass das Völkerrecht eine geringere Rolle spielt und dass es einfach massive Schwachstellen hat. Gleichzeitig hast du vorhin auch gesagt, eine Revolution, auch vielleicht eine rechtliche Revolution. Ich selbst muss aber sagen, ich habe Bauchweh zum Beispiel bei dem Gedanken, wenn jetzt einige sagen, weichen wir doch das Gewaltverbot auf, um humanitäre Interventionen zu ermöglichen oder schaffen wir eine humanitäre Ausnahme, weil, wie du ja auch vorhin gesagt hast, gerade Leute wie Trump und Netanyahu vielleicht nicht unbedingt diejenigen sind, die ein allzu großes Interesse daran haben, wirklich und nicht nur rhetorisch Menschenrechte zu schützen. Und du hast vorhin ja auch angesprochen, Israel hat einen Plan. Was glaubst du, ist denn der Plan von Israel für den Iran? Weil die Menschenrechte sind vielleicht offiziell oder auch offiziell, aber inoffiziell kaufe ich ihnen das ehrlich gesagt nicht ganz ab.
Nein, und wenn wir vor dem 7. Oktober schauen, und das haben viele vergessen, natürlich nach den Gräueltaten vom 7. Oktober, das ganze Land war in Aufruhr, weil Bibi Netanyahu ja den höchsten Gericht, also den Supreme Court, abschwächen wollte. Und deswegen waren dann viele auf der Straße. Sie haben gesagt, wir haben Israel mit aufgebaut, wir haben die Demokratie dort mit aufgebaut, was passiert hier? und es passieren an sich keine schönen Sachen in Israel, wenn der Kriegsminister sagt, er führt die Todesstrafe für Terroristen ein und wenn das durchgeht, dann im Parlament er Zuckerln verteilt, um das zu feiern, kriegt die Demokratie dann auch natürlich einen großen, also wird verletzt, sage ich mal, ja. Und das sind solche Momente, wo ich als Völkerrechtlerin mir denke, wir gehen zurück, ja. Das sind Entwicklungen, die mir große Angst machen. Und Trump sagt Made America Great Again, Putin sagt Great Russia und Israel sagt Great Israel, ja. Und das sind die Probleme. Probleme auch, wenn wir Gaza mal beiseite lassen. Was passiert im Cisjordan, im Cisjordanland, also ich kann es auf Französisch sagen, im
Cisjordanien.
Cisjordanien, genau. Oder im Süden von Libanon, ja. Die Leute, die Libanesen sind, werden von ihren Häusern weggezwungen, nach dem Motto, wir sind da, um ganz schlimme pro-iranische Freiheitskämpfer zu bekämpfen, die Hezbollah. Und diese Leute möchten zurück dann ihre Häuser und Israel lässt sie nicht mehr zurück, ja. Und die Welt schaut nur. Wir gehen zurück in eine Welt der Diktatoren. Wenn wir das wirklich faktisch, also ich sage objektiver Tatbestand und subjektiver Tatbestand mäßig uns anschauen, die begehen einfach Straftaten und werden dafür nicht geahndet.
Und gerade bei der Hezbollah ist eine Terrorgruppe, das heißt, die selbst würden sich vielleicht als Freiheitskämpfer, als Widerstandskämpfer definieren, ja. Aber gleichzeitig, wenn wir uns ansehen, wie sie kämpfen, wofür sie stehen, wiederum eine Terrorgruppe. Und das ist ja das Hauptargument von Israel, beim Krieg gegen den Iran nicht nur zu sagen, es ist vorgelagerte Selbstverteidigung, präventive Selbstverteidigung gegen einen Angriff, der irgendwann einmal stattfinden könnte, aber dann verheerend wäre, sondern man sagt ja auch, man hat ja ohnehin schon seit langem, wenn nicht seit circa 30 Jahren oder noch länger, einen laufenden Konflikt mit dem Iran und das ist einfach nur ein neues Kapitel, aber im selben Buch. Es ist kein neues Buch, kein neuer Krieg, sondern ein schon sehr lange bestehender Krieg, weil die iranischen Machthaber Terrorgruppen wie die Hezbollah beispielsweise massiv unterstützen, mit ihnen zusammenarbeiten. Völkerrechtlich wäre natürlich die große Frage, ob sie sie ausreichend kontrollieren. Dass es eine gewisse Kontrolle gibt, ist klar, aber du brauchst eine ausreichende Kontrolle, dass du sagen kannst, diese Terrorgruppen werden nicht nur finanziell unterstützt und mit Waffen unterstützt oder auch an der Waffe, an den Waffen ausgebildet, sondern vom Iran so weit kontrolliert, dass man sagen kann, das ist ja, als würde der Iran selbst Israel angreifen. Ja. Dass sie sozusagen eine Art verlängerter Arm vom Iran sind.
Genau. Ich würde dann auch völkerrechtlich sagen, gibt es eine Definition von Terrorismus.
Viele sogar.
Ja. Ja, aber eben keine einheitliche. Und was für Israel Terrorismus ist, könnte ja für jemand anderen nicht terroristisch sein. Ich sage immer, Charles de Gaulle war für den Regime Pétain ein Terrorist, aber für die Franzosen war er ein Held, ja. Und das ist das Problem, dass man da viele, also ich sage nicht, dass die Hezbollah keine Terroristen sind, um Gottes Willen. Die sind auch der Grund, warum es in der Region unter anderem so furchtbar ausschaut. Aber damit der Iran zu einem Frieden kommt, muss es in der gesamten Region sehen, weil ich sehe auch ziemlich viel in den sozialen Medien, jetzt habt ihr Palästina und Gaza vergessen und was ist jetzt mit dem Iran? Und also es muss zu einer gemeinsamen Lösung kommen, damit diese Menschen dort in Ruhe leben können und das ist ein großes Problem und anscheinend gibt es diesen Willen nicht und es wird absichtlich gemacht, dass man die verschiedenen Staaten voneinander trennt, damit man eben so eine Hierarchie macht. Ihr seid die Armeren und ihr nicht, ja. Und jedes menschliche Leben, also als Völkerrechtlerin, ist gleich so viel wert.
Es gibt ja auch ein Verbot von willkürlichen Tötungen. Genau. Es gibt im Umkehrschluss ein Recht auf Leben. Es gibt genauso ein Verbot von Völkermord, ein Verbot von Verbrechen in die Menschlichkeit, wo es ja auch jetzt einen ganz neuen Vertrag gibt im Rahmen des Völkerrechts, auch um diesen Debatten. Ist das jetzt Völkermord oder unter anderem stehe ich nur, sind das nur Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um diesen Debatten zu entgehen? Weil aus Sicht des Opfers ist es vielleicht gar nicht mal so entscheidend, ob man jetzt einem Völkermord zum Opfer gefallen ist oder nur unter anderem stehe ich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder nochmal unter anderem stehe ich nur Kriegsverbrechen.
Ja. Aber wir sehen auch, dass der Donald Trump seine eigene Organisation für den Frieden gegründet hat und damit sich selbst persönlich bereichert hat, ich glaube um 2 Milliarden. Und man fängt sich an zu denken, ob das alles eine Farce ist und die Vereinten Nationen wären wirklich geschwächt. Vielleicht wäre es auch jetzt die Möglichkeit, diesen Sicherheitsrat wirklich zu reformieren und einfach diesen ständigen Sitz abzuschaffen, eben und eine neue Art Vereinte Nationen zu gründen und eine neue Art der Völkergemeinschaft, weil eine Gemeinschaft ist es nicht, wir sind eine internationale Gesellschaft, sage ich immer. Eine Gemeinschaft ist, wenn Leute gemeinsam spielen, die Spielregeln auch beachten und respektieren. Da sind wir in einer internationalen Gesellschaft.
Also du knüpfst da an den Soziologen Ferdinand Tönnies, wenn ich es richtig sehe, der ja auch eben unterschieden hat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Ja. Gemeinschaft heißt gemeinsame Regeln, gemeinsame Werte, Kodizes, gemeinsame Wertvorstellungen und auch gemeinsames Zusammenarbeiten gegen gemeinsame Probleme, während eine Gesellschaft bedeutet, man muss irgendwie miteinander auskommen, man hat ein Mindestmaß an Regeln, aber man hat ganz unterschiedliche kulturelle, politische, soziale und sonstige Wertvorstellungen. Genau. Also da bin ich ganz bei dir, ja.
Und möge der Stärkere gewinnen, das ist dieses Mantra bei der Gesellschaft, ja. Und das ist, was wir derzeit erleben.
Gleichzeitig weiß ich, weil ich diese ganze Literatur kenne, dass die Debatten rund um eine Reform der UNO und vor allem rund um das Veto ja sehr alt sind.
Ja.
Und da sind schon so einige Artikel und wahrscheinlich auch Doktorarbeiten und sonstige Arbeiten geschrieben worden, wie man ihn reformieren könnte, welche Staaten einen Anspruch hätten auf einen ständigen Sitz oder man schafft alle ständigen Sitze und damit auch das Vetorecht ab. Aber es zerschellt natürlich jedes Mal an der Realität. Und die Realität ist, wir sind immer noch institutionell in dem System, das unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise genau genommen noch in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde. Deswegen sitzen die Briten noch immer drin, obwohl sie weltpolitisch eigentlich nichts mehr zu melden haben und viel kleiner geworden sind. Die Franzosen, da könnte man noch am ehesten argumentieren, die sollen zumindest dem Anspruch nach für die ganze EU sprechen. Faktisch machen sie es eh nicht, aber da könnte man zumindest noch sagen, dann ist das eben die Stimme der EU. Aber Indien ist nicht drin. China war ja, Mainland China, lange nicht drin. Erst ab den 1970er Jahren hat man die Realität akzeptiert, dass nun mal die Kommunisten den Großteil Chinas mit Ausnahme von Taiwan kontrollieren. Es gibt keinen einzigen ständigen Sitz für ein afrikanisches Land, weil die damals alle noch Kolonien waren oder fast alle. Mhm. Es gibt kein lateinamerikanisches ständiges Mitglied. Der langen Rede kurzer Sinn, es ist kein repräsentatives Organ.
Nein.
Es sind 15 Länder drin, die aus allen Regionen kommen, aber die 5 Vetomächte sind einfach nur ein Abbild der realen Machtpolitik im Jahr 1945.
Genau.
Und dieses Bild sieht 2026 nun mal ganz, ganz anders aus. Nur um dieses Bild zu übermalen oder neu zu malen, müssen nun mal auch diejenigen mitmachen, die noch auf diesem Bild sind. Und dann müssten die Briten zum Beispiel sagen, ja, wir akzeptieren, dass wir nicht mehr im Sicherheitsrat sitzen. Sie haben es bei einer anderen Situation gemacht, nämlich als sie das erste Mal einen Richter, ihren Richter im Internationalen Gerichtshof verloren haben, den Christopher Greenwood.
Ja.
Da hatten sie die Mehrheit im Sicherheitsrat, aber nicht in der Generalversammlung. Und in dieser Pattsituation, man braucht nun mal beide, haben sie dann klein beigegeben, weil sie akzeptiert haben, okay, die Welt hat sich verändert und es gibt keinen Anspruch, immer einen Richter am Internationalen Gerichtshof sitzen zu haben. Ironischerweise wurde der britische Richter dann von einem indischen Richter ersetzt. Vielleicht könnte man das auch im Sicherheitsrat so machen, dass die Briten sagen, allein aufgrund der Geschichte ist jetzt Zeit, den Platz zu räumen und Indien zu überlassen, einfach weil es weltpolitisch eine größere Rolle spielt, mehr Menschen sind. Aber ja, auch das keine Vorzeigedemokratie. Nein. Aber das ist halt das andere, was ich noch sagen wollte zum Völkerrecht und dem Unterschied Gemeinschaft und Gesellschaft. Die EU ist noch relativ nah dran, eine Gemeinschaft zu sein. Und selbst da gibt es massive Auffassungsunterschiede. Aber die Welt ist nun mal ein Haufen, wenn man so will. Das sind manche Vorzeigedemokratien, manche sind Hardcore-Diktaturen bis dystopische Staaten in Nordkorea. Dann gibt es ganz viele irgendwo dazwischen. Aber es ist nun mal kein demokratischer Club.
Nein.
Und damit kann es auch keine Gemeinschaft sein, sondern wird immer eine Gesellschaft sein.
Ja.
Und das bedeutet aber auch, dass bei der UNO einige Länder im Sicherheitsrat sitzen oder auch bei einer Reform sitzen würden und immer dort sitzen würden, die andere Wertvorstellungen haben als
wir
und auch einen anderen Umgang mit der Macht pflegen als wir.
Ja, aber bestimmte Spielregeln sollte man zum Beispiel setzen. Heute habe ich gehört, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin war ehemaliger Außenminister von Frankreich und er hat einen fulminanten Brief geschrieben, damals im Irak, als die Vereinigten Staaten das zweite Mal Irak eben in den Irak einziehen wollten, was sie gemacht haben. Frankreich hat gesagt, wir werden dem nicht folgen und deswegen ist auch vehement jetzt auch in diesem ganzen Iran verbunden. Er hat gesagt, wenn man zerstört, soll man wieder aufbauen. Wenigstens, wenn die Länder zum Beispiel jetzt in Libanon, in Gaza alles zerstört haben, diese Länder sollen auch wieder diese Länder aufbauen, die sie zerstört haben. Und das finde ich auch einen guten Ansatz, wenn man solche Regeln einsetzen würde. Ja? Oder es gelten Minimalrechte für Frauen überall. Zum Beispiel alle Mädchen dürfen bis zum 16. Lebensjahr in die Schule gehen. Das kann jedes Land, egal ob Nordkorea oder die Vereinigten Staaten. Ja. Und die Spielregeln stehen, aber es gibt so viele Länder, die sagen, ja, wir sind für Frauenrechte wie Saudi-Arabien, aber ein Mann kann so viele Frauen heiraten, wie er will, ja, zum Beispiel. Und das sind die Spielregeln, die dazu führen, dass man sagt, okay, wozu braucht man die Vereinten Nationen? Ich wäre überhaupt dafür, dass die Vereinten Nationen weg von Wien, weg von New York ziehen und weg von Genf und sie einfach die erste in Gaza sitzen. Ich weiß nicht, die zweiten in Myanmar und die dritten irgendwo im Kongo. Also das wären die drei Sitze, die ich aussuchen würde. Und dann würde ich sehen, wer dorthin geht und wie sie das machen.
Also raus aus dem gemütlichen Genf,
genau.
Aus dem gemütlichen Wien,
ja.
Aus dem auch halbwegs gemütlichen New York.
Ja.
In Nairobi gibt es einen Sitz, mit dem hast du, glaube ich, nicht so ein großes Problem.
Nein.
Aber sagen, weg von dieser Westzentriertheit,
genau.
Und hin dorthin, wo man Skin in the Game hat.
Genau.
Und wenn man sie ernst nimmt, dann sich auch damit anfreundet oder abfindet, dass das Leben eben nicht so schön ist oder vielleicht sogar gefährlich sein könnte. Also dass es sozusagen nur noch die Idealisten anzieht und nicht die Opportunisten, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau. Es gibt zu viele Opportunisten überall und ich hätte gern mehr Idealismus, ja.
Und weil du es auch angesprochen hast, ich glaube ja, dass es diesen Mindestwertekodex, da bin ich ganz bei dir, schon gibt, weil wir haben ja all diese Menschenrechtsverträge.
Ja.
Aber wie du auch gesagt hast, es gibt diese ganzen Vorbehalte.
Ja.
Und jedes Land sagt, wir sind dabei beim Abkommen gegen die Diskriminierung der Frau, außer wenn es gegen die Scharia verstößt.
Genau.
Oder außer die Scharia sagt was anderes, diese berühmten Scharia-Vorbehalte.
Genau.
Aber ganz grundsätzlich, so einen Minimalkonsens haben wir eigentlich schon. Den Minimalkonsens, wenn man so will, mit Hans Kelsen gesprochen, die Grundnorm, die haben wir zumindest insofern, dass wir Jus Cogens-Regeln haben, also zwingendes Völkerrecht. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen, das sind zumindest die Regeln, wo Staaten offiziell sagen, daran halten sie sich, ungeachtet der Scharia, ungeachtet sonstiger Wertvorstellungen, Folterverbot, Verbot von Angriffskrieg, Verbot von Sklaverei, Verbot von Genozid, Verbot von Verbrechen gegen Menschlichkeit, Verbot von Kriegsverbrechen. Und ich muss den Hörerinnen und Hörern auch sagen, Dialett hat mich gerade sehr skeptisch angesehen. Das ist natürlich dem Anspruch nach und der Rhetorik nach die Grundnorm, der basalste Wertekodex.
Mhm.
In der Praxis sieht es anders aus, aber das ist nun mal das Grundleit des Völkerrechts, Anspruch und Wirklichkeit. Und es ist nun mal auch ein Recht, das einige Ansprüche formuliert und weiß, dass diese Ansprüche nicht immer Wirklichkeit sind, aber gleichzeitig sagt es auch, sie sollen Wirklichkeit werden. Und das ist halt auch die Frage, wie man mit Völkerrecht umgeht, wie man aufs Völkerrecht schaut. Man könnte auch einfach sagen, dann kodifizieren wir den schrecklichen Ist-Zustand und sagen jetzt zum Beispiel, Krieg ist okay. Wenn du einen Krieg führen willst, bitte führen und es wird auch keine Sanktionen geben, weil es ist vollkommen legitim und rechtlich in Ordnung, wenn du einen Krieg führst. Kann man auch machen, nur diese Welt möchte ich mir nicht vorstellen, weil diese Welt hatten wir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Besonders toll war diese Welt nicht.
Ich würde beinahe sagen, lass uns die Kriege führen, aber so wie es im Buche steht. Nämlich mit einem humanitären Recht, dass sie eingreifen können, dass die Kriege verhältnismäßig sind, dass keine Zivilisten getroffen werden. Also wir sind nicht fähig, keine Kriege zu führen. Also ich finde es auch, wir reden ja über bis zum Zweiten Weltkrieg, nachher reden wir nicht. Wir reden nicht über Vietnam, wir reden nicht über Korea, wir reden nicht über Irak, es sind so viele Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, aber darüber redet niemand wirklich. Kriege werden geführt und werden weiterhin geführt. Aber wenigstens, dass wir fähig sind, die Regeln, wie man einen sauberen Krieg führt, einzuhören. Und das sind eben humanitäre Regeln und eben diese Verhältnismäßigkeit.
Aber vielleicht, um was Positives einzustreuen, nach 1945 gab es viel, viel weniger zwischenstaatliche Kriege. Die meisten Kriege waren innerhalb von Staaten oder sogenannte Dekolonialisierungskriege beziehungsweise, wie man es auch nennt, nationale Befreiungskriege. Also wo eben kolonialisierte Völker gegen Fremdherrscher gekämpft haben.
Ja.
Aber der zwischenstaatliche Krieg, deswegen war ja der Angriff von Russland auf die Ukraine so ein Schockmoment. Und genauso auch wenn wir es heute gerne vergessen, du hast es ja auch vorhin angesprochen, der Angriff der USA auf den Irak, das waren solche Schockmomente, weil wir diese Art von Krieg eigentlich nur noch in der Vergangenheit gesehen haben.
Ja, nur aus den Büchern kennen.
Mhm. Und jetzt auf einmal haben wir einmal mehr einen zwischenstaatlichen Krieg, aber wir durchbrechen da trotzdem diese Barriere, gerade in der Rhetorik, weil wir sagen, es ist ja kein Krieg gegen den Iran, sondern gegen das iranische Regime.
Ja.
Und da schließt sich jetzt der Kreis. Nimmst du ihn als solchen wahr? Kann man das überhaupt, einen Krieg gegen ein Regime führen, gegen eine Regierung führen, gegen Machthaber führen, ohne mittelbar, aber trotzdem faktisch auch gegen die Bevölkerung zu kämpfen?
Eine gute Frage. Ich überlege mir jetzt die ganze Lateinamerika-Geschichte, wo die Vereinigten Staaten einfach so eingegriffen haben und einfach die Staatsoberhäupter weggebracht haben, ausgetauscht haben. Man kann, ja. Aber ob der Wille da ist, weiß ich nicht. Und wie gesagt, man hat auch Saddam Hussein und man hat auch Gaddafi einfach, sage ich mal, enthauptet. Ja, außer dass die Länder in einem desolaten Zustand sind, hat man den Völkern Freiheit gegeben. Der Iran ist nicht so. Wir haben ja die Mullahs und wir haben dann diese Basijis und diese Militärsregime und die sitzen tief im Sattel. Wenn wir wieder zurück zu unserem Zwiebel kommen, wir zwiebeln, weinen dabei auch sehr heftig. Das Regime wird geschwächt, aber wir sind noch nicht dort. Das ist meine persönliche Meinung.
Das ist ein nüchternes, aber dem Thema durchaus angemessenes Schlusswort. Alet, schön, dass du hier warst, bei Recht politisch, um ein wenig über den Iran und auch das Völkerrecht
Danke
zu sprechen.
Danke dir, Ralf. Und ich hoffe, nächstes Jahr gehen wir gemeinsam reisen in den Iran. Nächstes Jahr in den Iran.
Ich war 2015 im Iran. Das ist ein schöner Wunsch zum Abschluss.
Ich war 5 Jahre alt, also ich lächte danach. Danke dir und bedurut. Khodahafez.
Khodahafez.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge angekommen. Ihr seht, wie viele unterschiedliche Facetten das Thema Iran hat und ihr seht auch, wie viele unterschiedliche Facetten das Völkerrecht hat. Ich hoffe, dass ich ein wenig zu einer nach wie vor dringend notwendigen Diskursniveau-Anhebung beitragen konnte, so wie ich das allgemein bei diesem Podcast versuche. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich einmal mehr bei all jenen bedanken, die diesen Podcast unterstützen, die ihn vor allem finanziell unterstützen. Das ist wirklich, wirklich sehr viel wert. Ich habe laufende Kosten. Ich möchte, dass dieser Podcast sich selbst trägt. Er trägt sich selbst. Ich möchte nicht reich werden, aber ich möchte auch kein Minusgeschäft machen. Ich mache kein Minusgeschäft. Er wird deswegen auch bis auf Weiteres werbefrei bleiben. Ein riesengroßes Dankeschön an die Kleinen und ein noch größeres Dankeschön an die größeren Spender. Ich weiß, wer ihr seid. Ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür, dass ihr als Zeichen der Anerkennung und weil ihr anscheinend diesen Podcast gut findet, ihn auch entsprechend finanziell unterstützt. Ich bin auch all denjenigen dankbar, die diesen Podcast unterstützen, indem sie mir Feedback geben oder indem sie einzelne Folgen teilen oder sonst wie vielleicht in ihren Netzwerken sagen, dieser Podcast, den der Ralf Janik da macht, der ist ja gar nicht mal so schlecht. Ich habe mich sehr gefreut, dass er auch bei den Trending Podcasts bei Spotify vorgekommen ist. Nicht ganz vorne, aber ich kann nun mal nicht mit Lifestyle und dergleichen konkurrieren, aber zumindest so weit vorne, wie man sich das mit so einem Nischenprodukt wie dieser Völkerrechtspodcast es nun mal ist, nur wünschen kann. Und dementsprechend noch einmal zum x-ten Mal, aber man kann es nicht oft genug sagen, ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr dabei seid, dass ihr unterstützt, dass ihr diesen Podcast gut findet. Und jetzt bin ich wirklich am Ende angelangt einer weiteren Folge und damit auch bei meiner üblichen Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.